Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
Hallo Welt, hier Rosenheim.
Triggerwarnung. Die Themen Gewalt, Sexualität und sexuelle Übergriffe kommen in der folgenden Podcast-Folge zur Sprache. Sie können für einzelne Menschen verstörend sein und Erinnerungen und schlechte Gefühle auslösen. Bitte achten Sie auf sich. Hilfe und Beratung erhalten Sie unter den Telefonnummern, die Sie in den Shownotes finden.
Heute zu Gast Marina Weigang und Juliane Stöckel.
Okay, dann fange ich an.
Ja.
Mein Name ist Juliane Stöckel. Ich bin seit guten 2 Jahren als Beraterin beim Frauen- und Mädchennotruf in Rosenheim, eben in der Beratungsstelle für Frauen gegen sexualisierte und häusliche Gewalt. Das ist der eine Bereich, wo wir beraten. Und der andere Bereich ist die Beratung bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche.
Ja, mein Name ist Marina Weigang. Ich arbeite seit mittlerweile über 10 Jahren beim Frauen- und Mädchennotruf Rosenheim, genauer gesagt in der Fachstelle Prävention gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen.
Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, dass wir uns auf ein Interview bzw. 2 Interviews treffen. Also wir werden die Themen inhaltlich aufteilen. Wir sprechen heute über die Prävention und sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Und in einer weiteren Folge sprechen wir dann über häusliche Gewalt bei erwachsenen Frauen.
Genau.
Aber natürlich ist immer auch für mich wichtig, wie meine Gäste zu dem kommen, was sie machen, warum sie eingeladen werden. Also wie sind sie dazu gekommen? Wann haben sie sich entschieden, für den Frauen- und Mädchennotruf zu arbeiten? Ist ja wahrscheinlich nicht so der erste Gedanke.
Tatsächlich war das für mich immer der Hintergedanke, dass ich was machen möchte, was ich absolut für sinnvoll erachte. Ich habe ursprünglich einen anderen Beruf erlernt, nämlich Kauffrau für Bürokommunikation, und habe am ersten Tag meiner Ausbildung schon gemerkt, das ist eigentlich gar nichts für mich. Habe das aber fertig gemacht, habe im Nachgang studiert und wusste eben, oder mir war klar, ich möchte was machen, was mich erfüllt und was ich sinnvoll finde. Und den Frauen- und Mädchennotruf habe ich über eine Freundin kennengelernt, die hier Praktikum gemacht hat. Und als ich die offene Stelle vor über 10 Jahren in der Zeitung gesehen habe, dachte ich mir, ich versuche einfach hier meine Chance zu nutzen, weil mir das ein großes Anliegen ist, Frauen und Mädchen, ja, die nach wie vor meines Erachtens oder in unserer Gesellschaft so ein Stück weit ja immer noch nicht gleichberechtigt sind, so zumindest beruflich versuchen, unter die Arme zu greifen.
Mir geht's da ganz ähnlich wie meiner Kollegin. Ich war auch eine längere Zeit auf der Suche, ne? Was mache ich auch so beruflich? Habe mich dann fürs Studium der sozialen Arbeit entschieden. Und während dem Studium hat es mich schon immer in dem Bereich gezogen. Und habe dann mehrere Jahre in München auch erstmal gearbeitet, bin dann zurück in die Heimat hierher gezogen und war dann eben so auf Stellensuche, bin dann eher zufällig auf die freie Stelle gestoßen, was mich total gefreut hat, weil es genau in den Bereich reingepasst hat, eben was ich schon immer machen wollte, und zwar wirklich für die Kinder und Jugendlichen und aber eben auch für die Frauen gegen Gewalt zu kämpfen, was einfach tagtäglich, wie hier vor allem, auch einfach noch erleben und da ein Stück weit ja dagegen anzugehen.
Und die Auseinandersetzung mit häuslicher Gewalt oder sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche klingt ja wahnsinnig frustrierend erstmal. Wo hat man seine Erfolgserlebnisse?
Also tatsächlich, ich bin ja in der Prävention gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen ist mein Schwerpunkt hier beim Frauen- und Mädchennotruf. Und ein großer Part meiner Arbeit ist es, Workshops an Schulen abzuhalten und Kinder und Jugendliche gegen sexualisierte Gewalt zu sensibilisieren. Und gerade wenn so ein Workshop eben gut gelaufen ist und dann vielleicht auch noch die Rückmeldung kommt von Kindern beispielsweise, ach, das war jetzt schön, dass du da warst, jetzt wissen wir Bescheid. Oder Jugendliche da auch, die sind manchmal ein bisschen sparsamer mit positiver Rückmeldung, aber wo man auch merkt, ah, okay, man konnte hier noch ein bisschen was mitgeben, Hintergrund dazu, zu Grenzverletzungen und dass man sich abgrenzen darf, dann ist es für mich tatsächlich ja positiv und so mein Lohn, den ich so aus dieser Arbeit ziehe.
Und Sie sind ja, Sie haben gesagt, seit 10 Jahren machen Sie das. Sie gehen ja wahrscheinlich in diesen 10 Jahren relativ regelmäßig an dieselben Schulen.
Ja, also tatsächlich hat sich das natürlich von der Anzahl der Schulen her gesteigert. Präventionsarbeit hier beim Frauen- und Mädchennotruf Rosenheim gibt es seit 1993. Da ist es damals gestartet mit wenigen Schulen. Vor 10 Jahren, als ich mit eingestiegen bin hier in die Präventionsstelle, waren es um einiges, ja, war die Anzahl viel, viel geringer. Mittlerweile sind wir in ja fast 100 Klassen unterwegs und arbeiten präventiv mit Kindern und Jugendlichen.
Ja, worauf ich hinaus möchte, ist, also wenn Sie jetzt immer an die gleichen Schulen gehen, ob Sie da merken, dass sich so ein Sound ändert, dass das, was Sie in die Schulen tragen, sich dann da auch irgendwie verbreitet.
Was ich immer wieder miterlebe, und das ist total nett, dass beispielsweise, wenn wir in der 4. Klasse Präventionsworkshops machen, im Vorlauf findet immer ein Elternabend statt. Und dass ich, wenn ich in altbekannte Schulen komme, ganz oft Eltern mit drin sitzen habe, die sagen, ach, jetzt bin ich schon wieder hier. Ich habe ja schon ein größeres Kind oder größere Kinder, die waren auch im Präventionsworkshop und jetzt bin ich wieder hier am Elternabend, weil ich die Arbeit oder den Workshop so wichtig finde. Und das so ein Stück weit wichtig finde, hier auch teilzunehmen. Das ist so ein positiver Effekt, wie ich finde. Und auch die Tatsache, dass Lehrkräfte das nach wie vor immer wieder buchen, weil sie es wichtig finden und dann gleichzeitig das Thema auch aufgreifen im normalen Unterricht, das ist genau so ein positiver Effekt, wie ich finde.
Und was sind für Sie die Lichtblicke des Arbeitsalltags?
Die Lichtblicke des Arbeitsalltags sind tatsächlich die Begegnungen mit den Klientinnen und Klienten. Wir beraten ja auch Bezugspersonen, also sind durchaus auch mal männliche Klienten dabei. Genau, die alltäglichen Begegnungen, sowohl persönlich als auch telefonisch, und da auch die Rückmeldung zu bekommen, dass es einfach schon total erleichternd ist, den Weg raus aus der Gewalt oder mit der Gewalterfahrung leben zu können, diesen Weg nicht alleine machen zu müssen. Dass es da einfach Menschen gibt, natürlich im nahen Umfeld von den Betroffenen, aber eben auch im professionellen Kontext, wo sie einfach nochmal Unterstützung bekommen, eben Handlungsmöglichkeiten auch wieder erlangen, überhaupt wieder fähig sind, im Alltag einfach weiterzumachen. Und das ist einfach eine sehr lebensbejahende Tätigkeit auch. Und das ist oft so, dass man erstmal, oh, das muss total frustrierend sein und schlimm und wie haltet ihr das aus? Und ja, und das ist es auch, aber nicht nur. Denn wenn das nur wäre, ich glaube, dann wären wir alle nicht so lang da. Und wir sehen da auch ganz viel Erfolge und ja, wie die Menschen auch einfach weiterkämpfen und das und auch wieder gut ins Leben zurückfinden.
Ist für Sie in dem Augenblick, wo eine Frau oder eine junge Frau sich bei Ihnen meldet, ist das schon so ein erster Gedanke von Freude? Ja, sie hat es geschafft, sich zu melden.
Auf alle Fälle. Natürlich mit dem, was dahinter steckt, warum sie sich meldet. Klar ist das vor allem für die Frau dann belastend. Aber ja, das ist der erste Schritt, ne, um sich Hilfe zu holen. Und jede Frau, die es geschafft hat, hier anzurufen, hat diesen Schritt eben einfach schon geschafft, um dann weiter überlegen zu können. Und wir sind ja dann auch einfach ganz offen und frei in unserer Beratungstätigkeit, dass wir sagen können, wir machen erst auch einmalige Beratungen sind möglich oder über mehrere Wochen, Monate andauernd, auch einmal die Woche oder nur einmal im Monat. Also da schauen wir auch je nach Bedarf, was es braucht, um hier auch möglichst gut auf die Bedürfnisse eingehen zu können. Und was uns dabei immer ganz wichtig ist, ist, den Frauen und auch den Kindern und Jugendlichen hier einen Schutzraum bieten zu können, wo alles sein darf, alle Bedenken, alle Gedanken, alle Gefühle und die ja auch einfach da sein dürfen und wo man hier auch mal Ballast da lassen kann, damit sie vielleicht auch wieder ein bisschen freier nach Hause gehen können.
Wir sprechen schon sehr selbstverständlich über diesen Begriff der sexualisierten Gewalt, aber vielleicht können wir da auch nochmal eine Definition vorlagern. Also was bedeutet es für Sie, wenn Sie von sexualisierter Gewalt sprechen?
Sexualisierte Gewalt kann schon mit bestimmten Sprüchen beginnen, ja, sexistischen Sprüchen, überhaupt verbal auch schon beginnen und umfasst eigentlich die gesamte Bandbreite bis hin zur Vergewaltigung tatsächlich. Man muss dazu sagen, wir verstehen diese Begrifflichkeit sexualisierte Gewalt nicht nur strafrechtlich, weil Verbalitäten sexueller Art sind ja nicht immer automatisch strafrechtlich hintergründig, aber auch das ist für uns schon sexualisierte Gewalt, wenn sowas vorkommt.
Wo ist die Trennlinie zwischen, ich sage jetzt mal ein bisschen vorsichtig, ungeschickten Handeln oder auch ungeschickten Sprechen und sexualisiertem Übergriff?
Ich würde mal sagen, das ist individuell da, wo die Grenze von jeder oder jedem Einzelnen dann überschritten wurde. Und wir bekommen da ganz oft mit, dass es vielleicht am Anfang nicht ganz bewusst war, dass dann aber deutlich Signale auch gesendet werden, die dann auch noch mal bewusst übergangen werden. Und da sind die Grenzen, deswegen sage ich individuell, das ist da, wo man sich unwohl fühlt und ein komisches Bauchgefühl bekommt, wo man merkt, oh, das war mir jetzt total unangenehm, und aber der oder die hat nicht aufgehört. Dann, wenn man sich nicht mehr wohl fühlt, dann wird es zu einer Übergriffigkeit.
Also das bedeutet, dass so ein flapsig dahingesagter Spruch, wenn er singulär ist, wenn danach nichts folgt, dass das nicht als Übergriff wahrgenommen wird?
Nicht unbedingt. Es gibt ja diesen Begriff, im Englischen nennt man das Catcalling. Beispiel dafür, Frau geht die Straße entlang oder Mädchen geht die Straße entlang und es wird hinterher gepfiffen, vielleicht noch mit diesem Halbsatz noch mit dazu, hey, geiler Arsch beispielsweise, dann ist das vielleicht einmal nur dahergesagt, aber schon auch mitunter von dieser betreffenden Person, betreffenden Frau, wird es dann als übergriffig empfunden.
Und wo setzen Sie dann in Ihren Präventionsangeboten an, dass die jungen Menschen, die jungen Mädchen wahrscheinlich vornehmlich ein Selbstbewusstsein entwickeln, dem zu begegnen, auf welcher Ebene auch immer. Ist wahrscheinlich altersabhängig auch.
Ja, das ist tatsächlich altersabhängig. Und tatsächlich thematisieren wir solche Grenzverletzungen schon auch, ja, die ich jetzt gerade als Beispiel genannt habe. Für viele Mädchen beispielsweise im Alter von 13, 14, 15, ist es oftmals, wenn man die jetzt dazu fragen würde, erstmal gar kein Übergriff, gar keine Beleidigung. Und da geht es schon auch mitunter Sinne zu schärfen, aber vor dem eigenen Empfinden. Finde ich das als grenzverletzend oder empfinde ich es eben nicht als grenzverletzend? Und wenn ich es wirklich, wenn mich das tangiert, was kann ich denn jetzt da machen? Was kann ich jetzt da tun? Da darf ich schon auch sagen, hey, das ist jetzt nicht in Ordnung, ja, oder auch einen blöden Spruch mal zurückgeben beispielsweise. Aber das ist ja mitunter auch gar nicht so einfach.
Eben, und da arbeiten Sie ja wahrscheinlich in Ihrem Präventionsprogramm auch in die Richtung. Wie kann ich Viertklässlerinnen und Viertklässler für dieses Thema sensibilisieren?
Also in der vierten Klasse, man muss ein bisschen differenzieren. Wir haben zwei Zielgruppen. Wir haben einmal die Zielgruppe Jugendliche, da geht es um sexuelle Grenzverletzungen zwischen Jugendlichen. Das ist so das vorwiegende Thema. Und in der vierten Klasse mit den Grundschülern ist das Thema, das wir besprechen, sexueller Missbrauch. Sexueller Missbrauch von Seiten Erwachsenen auf Kinder oder älteren Jugendlichen auf Kinder. Wir haben für diesen Präventionsworkshop 4 Schulstunden Zeit und gehen ganz langsam und natürlich sensibel vor. Wir wollen die Kinder ja nicht verschrecken und verängstigen, wir wollen sensibilisieren. Und kommen eben mit unterschiedlichen Methoden. Wir haben Ausschnitte aus dem verfilmten Theaterstück, wir haben Plakat mit dabei, wir haben Briefkasten mit dabei, einen SOS-Pass. Gehen Stück für Stück vor und versuchen quasi den Kindern unsere Präventionsbotschaften zu vermitteln. Dein Körper gehört dir, du darfst für dich entscheiden oder bestimmen, wer dich anfassen darf, ja, beispielsweise. Du darfst, wenn dir was nicht gefällt, darfst du Nein sagen, darfst du eine Grenze ziehen. Und gleichzeitig, und das finde ich extrem wichtig, das vergessen wir Erwachsenen ganz oft, du darfst eine Grenze ziehen, ja, aber es ist extrem schwer, eine Grenze zu ziehen für ein Kind. Und du bist nicht schuld, wenn du das nicht geschafft hast. Das ist auch ein eine zentrale Präventionsbotschaft, eben das Schuld an sexuellem Missbrauch haben immer die Menschen, die den sexuellen Missbrauch machen, also die übergriffigen Personen. Das ist uns wichtig. Wir besprechen mit den Kindern dieses Thema Geheimnisse, gute Geheimnisse, schlechte Geheimnisse und natürlich auch eben überlegen wir gemeinsam, wo kann ich mir Unterstützung und Hilfe holen, wenn mir was Komisches oder Blödes passiert ist.
Wie stark sehen Viertklässlerinnen und Viertklässler die Notwendigkeit von so einer Geschichte? Fallen da viele tatsächlich aus allen Wolken oder ist das etwas, was eigentlich angekommen ist schon in der Altersgruppe?
Ja, also tatsächlich muss ich dazu sagen, einer unserer Grundsätze ist, kein Kind kann sich alleine schützen. Es braucht auch immer Erwachsene, die für den Schutz von Kindern sorgen. Und deswegen machen wir in der Grundschule im Vorlauf immer einen Elternabend zum Thema sexueller Missbrauch, der in der Regel auch ganz gut besucht ist. Sprich, wir sensibilisieren erstmal die Eltern allgemein zu dem Thema, geben Daten, Fakten, Hintergründe und erzählen denen auch, was wir genau wie mit den Kindern besprechen oder aufschlüsseln. Und im Optimalfall sind viele Eltern im Elternabend, gehen nach Hause und bereiten das eigene Kind so ein Stück weit auf unserem Präventionsworkshop vor, sodass die nicht wie die Kaninchen vor der Schlange sitzen, wenn wir den Raum betreten. Trotzdem sind die erstmal in der Regel ganz unbedarft und wir fragen mal in die Runde, hast du schon mal was gehört von sexuellem Missbrauch? Und viele melden sich dann, viele Kinder, und berichten, ja, ich kenne diese Situation schon, das habe ich schon mal mit meinen Eltern besprochen. Das sexuelle Missbrauch, das kann passieren, wenn zum Beispiel ein Auto ranfährt, mich reinzieht ins Auto und dann mitnimmt und dann passiert sexueller Missbrauch. So ein Halbwissen zu dem Thema haben ganz, ganz viele Kinder. Wie gesagt, das ist natürlich ein Halbwissen, das sich meistens so auf einen potenziellen Fremdtäter, Fremdtäterin eben fixiert.
Aber es geht ja wahrscheinlich dabei auch, also in Ihrer Broschüre steht ja auch, dass es so hierarchische Abhängigkeiten gibt. Also wie kriegt man Kinder dazu, dass sie da offen sind? Also ich habe mir aufgeschrieben, also wie vermeiden sie so erwünschte Antworten? Also da sind ja Schülerinnen und Schüler perfekt drin. Also das zu antworten, was sie glauben, was die Fragenden hören wollen.
So. Mit zunehmendem Alter tatsächlich.
Wahrscheinlich.
Genau. Ja. Also das ist tatsächlich oft, so wie Sie sagen, mit zunehmendem Alter. Also gerade die 14-, 15-Jährigen, die antworten viel häufiger sozial erwünscht. Ja. Viertklässler sind oft noch viel unbedarfter. Und nehmen diese Infos, die wir ihnen geben, auch unbedarft, im besten Fall unbedarft. Im besten Fall haben sie selber noch keine eigenen Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch gemacht, nehmen diese Infos unbedarft auf und integrieren das in ihren Wissensstand.
Und dann ist es auch gar nicht belegt, also so, schon.
Dann ist es erstmal gar nicht, eben wie gesagt, wenn die Kinder nicht betroffen sind, ist es erstmal gar nicht negativ belegt. Ja, wir gucken natürlich, dass wir nicht Angst auslösen, sondern dass wir den Kindern mitgeben, dass sexueller Missbrauch beispielsweise das gezielte Anfassen von erwachsenen Personen an der eigenen Privatstelle ist, ja, oder die Aufforderung eben von Seiten einer erwachsenen Person angefasst zu werden an der Privatstelle. Das nehmen die in der Regel so auf, erstmal unbedarft und wie gesagt, integrieren das in ihr Wissen und wissen dann Bescheid. So.
Gibt es Eltern, die der Meinung sind, dass das eine familiäre Aufgabe ist, ihren Kindern, ihre Kinder in diese Richtung zu sensibilisieren?
Manchmal gibt es das, ja, dass Eltern sagen, ah, ich würde mir wünschen, dass ich das im Vorlauf selber anspreche. Und deswegen auch dieser Elternabend, weil viele sind einfach oft verunsichert oder unsicher zu einem Thema überhaupt mit dem Kind zu sprechen und schweigen dann dieses Thema sexueller Missbrauch so gänzlich aus und sprechen es nicht an mit ihrem Kind. Und deswegen auch dieser Elternabend, um den Eltern so ein Stück weit aufzuschlüsseln, warum ist das so wichtig, ja? Prävention gegen sexuellen Missbrauch zu machen. Was sind denn die Fakten oder die Zahlen dahinter? Ja, wie viel Betroffenheit gibt es denn? Und auch gleichzeitig nochmal aufzuschlüsseln, wie kann ich denn als Mama, als Papa nach dem Elternabend mit meinem Kind aufklärend darüber sprechen?
Gibt es Eltern, die sagen, nee, mein Kind darf da nicht dran teilnehmen?
Also wie gesagt, ich mache die Arbeit jetzt seit 10 Jahren und ich hatte das ein einziges Mal. Das war eine streng religiöse Familie, die das nicht wollte, die dann entsprechend eben, wie gesagt, wir sind an den Schulen, sich mit der Schulleitung auseinandergesetzt hat. Es kann natürlich auch sein, dass das ein oder andere Kind plötzlich erkrankt ist und zu Hause bleibt. Aber den Eindruck, dass das häufig passiert, habe ich nicht. Man muss auch dazu sagen, dass Prävention gegen sexualisierte Gewalt auch in den Richtlinien zur Sexualerziehung und Familienerziehung an bayerischen Schulen enthalten ist. Das heißt, es ist Schulthema. Und wenn wir an die Schulen kommen, dann ist es so, dass die Schule uns eben beauftragt hat, das Thema aufzuschlüsseln. Wenn wir nicht an den Schulen vor Ort sind, dann sollte das jede Lehrkraft der 4. Klasse selbsttätig eben machen und ihre eigenen Schülerinnen und Schüler dahingehend sensibilisieren. Und meistens ist es tatsächlich auch so, dass wenn es Eltern gibt, die in den Elternabend kommen und im Vorlauf so ein bisschen verunsichert sind, ob das jetzt tatsächlich wichtig und richtig ist, über sexuellen Missbrauch zu sprechen in der 4. Klasse, dann baut oft dieser Elternabend auch Barrieren ab, weil wir den Eltern genau aufschlüsseln, warum ist es wichtig und wie tun wir das. Wir erzählen ihnen genau, welche Methoden wir anwenden. Wir zeigen ihnen unser Präventionsmaterial. Und in der Regel ist es so, dass Eltern, die im Vorlauf mitunter eben besorgt waren, rausgehen und sagen, puh, ich habe, als ich den Elternbrief schon, als ich den gelesen habe, hatte ich schon Bedenken. Aber jetzt, wo ich weiß, wie das genau ablaufen wird, ist das gut so für mich. Und ich bin froh, dass Sie kommen und das entsprechend so aufschlüsseln. Ja.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das primäre Ziel eben, die Kinder dahingehend zu sensibilisieren, wenn etwas mit ihnen oder wenn etwas von ihnen verlangt wird, wenn etwas mit ihnen gemacht wird. Ist auch Thema, dass man die andere Seite dass man mit den jungen Menschen auch darüber spricht, wie das ist, wie man vermeiden kann, anderen gegenüber sexualisierte Gewalt, verbaler Gestalt wahrscheinlich in dem Alter, auszuüben.
Also übergriffiges Verhalten im Rahmen, ja, Gleichaltrige. Das ist Thema tatsächlich in den weiterführenden Schulen in der 8. Klasse, wo wir mit unseren Workshops eben unterwegs sind zu sexuellen Grenzverletzungen zwischen Jugendlichen. In der 4. Klasse schlüsseln wir das Thema nicht gesondert auf. Das wäre einfach zu viel, ja, das wäre zu viel Input. Aber tatsächlich ist es natürlich auch ein wichtiges Thema, weil natürlich kann auch in einer 4. Klasse kann es übergriffige Kinder geben und betroffene Kinder geben. Natürlich, ja.
Dann ist wahrscheinlich, also so Übergriffe zwischen Gleichaltrigen auch eher Thema der 8. Klasse dann.
Genau. Das ist was wir in der 8. Klasse vorwiegend besprechen. Diese sexualisierten Grenzverletzungen, Übergriffe zwischen Gleichaltrigen. Aber es ist natürlich nicht so, dass das nicht auch Viertklässler kennen. Und weil Sie meinten, also unser Thema ist auch diese Thematik Cybergrooming, also sexualisierte Gewalt übers Internet. Das ist auch ein Themenbereich, den wir in der 4. Klasse mit den Kindern besprechen, weil auch die sehr wohl schon mitunter im Internet oder via Apps unterwegs sind.
Das müssen wir unbedingt noch ansprechen, aber da passt auch ganz gut, wenn man sich so ihre Zeitumfänge anschaut bei ihren Workshops, das kommt mir als Betrachter wahnsinnig kurz vor. Also einmal im Schuljahr für ein paar Stunden. Also müsste das so etwas nicht regelmäßiger auch stattfinden, um so eine Nachhaltigkeit zu gewährleisten?
Ja, wenn Sie mich fragen würden, was ich mir wünschen würde.
Was wünschen Sie sich?
Ja, dann würde ich sagen, optimal wäre es bereits in der Kita im Rahmen von Elternabenden zu beginnen und Eltern tatsächlich dieses Thema präventive Erziehung mit auf den Weg zu geben. Ja, man kann ja auch gerade als Eltern das immer wieder forcieren und in die eigene Erziehung integrieren, dass Kinder sich auch abgrenzen können und dürfen beispielsweise. Oder eben auch, dass Kinder einfach Begrifflichkeiten für ihre Privatstellen entwickeln oder auch die benennen dürfen. Also das ist eine ganze Bandbreite, dieses Thema präventive Erziehung. Und das wäre Optimum, das quasi den Eltern schon ganz früh mitzugeben, mit auf den Weg zu geben. Und gerne würde ich schon in der 1. Klasse präventiv arbeiten, zu Grenzen beispielsweise. Und dann eben in mehreren Modulen auch in der 2., in der 3. und in der 4. Klasse kommen, um das wirklich optimal nachhaltig zu gestalten. Die wahre Wirklichkeit ist leider eine andere. Die wahre Wirklichkeit ist leider, dass wir sehr begrenzt sind mit Terminen. Wir sind jährlich ausgebucht. Unsere Workshops sind so gut gebucht, dass wir auch immer eine Warteliste führen müssen, obwohl wir nur in den 4. Klassen unterwegs sind, beispielsweise zum Thema sexueller Missbrauch.
Das heißt, dass Sie in diesem Jahr, also in diesem Schuljahr, bieten Sie dann auch Workshops für die 8. Klassen an?
Ja, beides, genau. Also wir haben circa eben 100 Workshops jetzt in diesem Schuljahr, in der 8. und in der 4. Klasse. Das ist so ein Mix.
Wo sind da die Unterschiede in der Gewichtung? Also was wird in der 8. Klasse anders gemacht?
Das Thema in der 8. Klasse ist eben anderes. Das Thema ist nicht sexueller Missbrauch an und für sich, sondern das Thema sind eben diese Gleichaltrigen und Grenzverletzungen, sexuelle Übergriffe zwischen Gleichaltrigen. Und da geht es viel um die digitale Welt tatsächlich.
Ich habe zufällig in einem anderen Kontext gerade letzte Woche mit Schülerinnen gesprochen und die, also 10. Klasse, und die haben erzählt, dass die alle, wie sie da saßen, übers Internet oder über irgendwelche digitalen Kanäle schon sexuelle Übergriffe erlebt haben. Und die haben das so weggelächelt.
Ja, das ist auch unsere Erfahrung. Also tatsächlich 10. Klasse, da sind die ja in der Regel so 16, 17. In dem Alter, sag ich mal, haben die schon ihre Strategien, sowas klar zu kriegen. Ja? Und auch in der 8. Klasse, wir sind eben vorwiegend in der 8. Klasse, ist es schon häufig so, dass wenn beispielsweise Mädchen mir erzählen, dass sie Dickpics, also Penisbilder geschickt bekommen, dass die das eher belächeln, ja. Und wenn man nachfragt, dann heißt es eben, ach ja, lösche ich und blockiere ich. Die sind da in der Regel ganz cool damit. Jüngere Mädchen oder auch Jungs, die betroffen sind, die haben diese Strategie noch nicht. Und deswegen nehmen wir dieses Thema sexualisierte Gewalt eben auch mit in der Grundschule mit rein, sexualisierte Gewalt via digitale Medien. Und ich kriege mit, dass eben auch gerade eben, oft wird der Übertritt genutzt eben von Eltern, um den Kindern ein Handy in die Hand zu geben, dass da eben das auch mitunter ein Einfallstor sein kann, was sexualisierte Gewalt betrifft, das vielen Eltern aber gar nicht klar oder gar nicht bewusst ist. Und deswegen sprechen wir das auch in den Elternabenden an.
Und als Vater frage ich dann natürlich, also A, woran könnte ich das erkennen, dass mein Kind, dass das eben nicht erzählen will, einer solchen Situation ausgesetzt ist? Und was ist dann im zweiten Schritt meine Handlung oder eine Handlungsempfehlung? Einfach nur das Handy wegnehmen kann es ja wahrscheinlich nicht sein.
Das ist tatsächlich häufig der Grund, warum, wenn wir Kinder, Jugendliche fragen, wem würdest du Bescheid sagen, wenn sowas passieren würde, dann wird ganz oft das Grund genannt von Kindern, von Jugendlichen, auf keinen Fall meinen Eltern, weil die nehmen mir sonst das Handy weg. Das ist oft die Krux, ja. Und hier eine Generalempfehlung zu geben, ist wirklich extrem schwierig. Ich glaube, es ist einfach total wichtig, als Eltern immer wieder im Kontakt mit dem eigenen Kind zu sein. Gerade wenn es darum geht, dass das Kind ein Handy bekommt, das gut zu begleiten. Nicht das Handy komplett für die Außenwelt zu öffnen. Erstmal das Handy nur für Anrufe zu nutzen, dann peu à peu mit zunehmendem Alter wohl überlegt, die ein oder andere App zu installieren und da aber auch immer vor dem Hintergrund sich klar zu sein, was kann da passieren. Ja? Mit dem Kind auch über diese Möglichkeit, dass hier sexualisierte Gewalt oder auch andere Grenzverletzungen passieren können, auch Gewaltvideos, die geschickt werden, beispielsweise sind ja grenzverletzend, dass man das im Vorlauf mit dem Kind bespricht und dem Kind auch eben die Möglichkeit gibt, wenn was Blödes passiert, wenn was Komisches passiert, kannst du zu mir kommen, ich helfe dir, wir überlegen, wie wir das dann abstellen können. Aber das ist eine knifflige Aufgabe tatsächlich.
Und so, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, also so Dinge, an denen man es erkennen könnte, dass da was los ist?
Ja, das wäre immer so unser Wunsch als Erwachsene, dass man seinem Kind immer gleich an der Nasenspitze ansieht, wenn was Blödes, wenn was Komisches passiert ist. Man weiß beispielsweise aus Studien zu dem Thema sexueller Missbrauch, dass viele Kinder keinerlei Verhaltensauffälligkeiten zeigen, obwohl sie von sexuellem Missbrauch betroffen sind. Und ich kriege das auch in den Elternabenden auch oft von den Eltern so gespiegelt, ja, wenn sowas passieren würde, ich würde es doch merken. Tatsächlich ist natürlich sexueller Missbrauch so maximal invasiv und oftmals ist so ein Schamgefühl so vorherrschend, dass Kinder oftmals sehr, sehr gut das verstecken können, wenn was nicht in Ordnung ist. Also mitunter.
Und vielleicht, wenn ich da auch mit reingrätschen darf, heute geht es ja mehr um die Prävention und trotzdem kommen solche Fragen auch oft bei uns an. Was einfach ein Kind dann ganz, ganz viele Symptome zeigen kann und aber auch die Kinder unter enormen Druck stehen, sei es einen Geheimhaltungsdruck vom Täter, von der Täterin oder eben auch die Angst vor, was passiert dann, was kommen für Konsequenzen, wurde da was angedroht oder eben, ich weiß, wenn ich das sage, dann wird mir wahrscheinlich mein Handy genommen. Das macht es schon schwer auch für die Betroffenen, sich da zu offenbaren. Wie ich es als Eltern merke, glaube ich, wie meine Kollegin schon gesagt hat, wirklich im guten Kontakt zu sein und auch mal Dinge offen ansprechen. Hey, ich mache mir gerade Sorgen. Bedrückt dich gerade irgendwas? Wir haben doch mal ausgemacht. Wir können über die Dinge reden. Fällt es dir gerade schwer? Aber da auch nicht wieder mit zu viel Druck reingehen. Und wenn es jetzt nicht geht, kein Problem. Dann kommst später oder in einer Woche oder so. Möglichst keine Barrieren aufzubauen, sondern jederzeit die Möglichkeit zu geben. Also wirklich, ja, wie du schon gesagt hast, immer im guten Kontakt
zu sein, das erleichtert es.
Genau. Was natürlich total schwer ist als Eltern, wenn man sagt, ich merke, mit meinem Kind ist irgendwas und das spricht aber nicht mit mir, ne? Und vielleicht da dann auch, oder wen gibt's denn sonst noch, ne? Wenn dich was bedrückt, was du mit mir gerade nicht besprechen kannst, gibt's die beste Freundin, gibt's vielleicht die Tante, zu der ein ganz guter Draht besteht, da auch zu überlegen, wo das Kind sonst noch so hingehen kann.
Gibt es so etwas wie eine gesellschaftlich anerkannte Schwelle, was als nicht sexuell übergriffig wahrgenommen wird? Das klang vorhin auch schon mal so, dass so was dahin gesagt wird und dann, ah ja, das ist halt so. Und man kennt ja immer wieder die Geschichten, die Zeitung steht immer wieder in der Zeitung, dass Frauen an die Öffentlichkeit gehen und der erste oder von vielen ist der erste Reflex, sie lügt. Diese Person will dadurch irgendwas erreichen, oder sie wollte es doch auch.
Oder sie hatte zu kurze Klamotten an.
Genau, ne? Also weil sie zu kurze Klamotten hatte, wollte sie es ja auch. Ist das immer noch so? Also jetzt, wenn man die Zeitung auflegt, hat man das Gefühl, aber ihr seid natürlich näher dran. Hat sich da die Wahrnehmung ein bisschen verändert ins Positive?
Also ich glaube, man muss auch unterscheiden, was so im digitalen Raum passiert oder eben dann ungewollt Bilder zugeschickt zu bekommen und so. Das ist eher eben, wie auch ihre Schülerinnen ja auch berichten, ganz normal, ja, passiert ständig, was irgendwie auch dann so zur Normalität schon geworden ist, obwohl auch das Gewalt ist, möchte ich hier nochmal ganz stark betonen und Übergriffe. Wenn es dann schon mehr Richtung körperliche Gewalt, also auch mit Anfassen oder mit Küssen ungewollt und ja, sie wollte es doch auch, sie ist doch zu dem Date hingegangen. Naja, sie hat mir erst Anzeichen gegeben. Das sind genau die Themen, die dann hier in der Beratung auch besprochen werden, ne? Weil ja auch ganz oft die Betroffenen sich selbst auch eine Teilschuld, Mitschuld geben. Ja, wäre ich da nicht hingegangen und ich bin selber schuld und ja, vielleicht war der Rock halt doch zu kurz und wenn ich mich so aufreizend anziehe und auch da, die Betroffenen haben nie eine Mitschuld und nie eine Teilschuld und es muss jederzeit die Möglichkeit bestehen, auch wenn ich davor da hingegangen bin, ein Nein, ein Signal und auch wenn ich es nicht aussprechen kann, dass ich mich anders entscheide. Und zwar zu jedem Zeitpunkt des Kontakts. Und sei es noch beim Essen, beim Kaffee trinken, zu gehen und zu sagen, das Date ist jetzt beendet. Also auch wenn ich schon noch mal 3 Schritte weitergegangen bin und dann doch sag, nee, und jetzt nicht. Und ein kurzer Rock und auch ein T-Shirt mit tiefen Ausschnitt ist nie eine Erlaubnis, irgendwas machen zu dürfen, ohne dem Einverständnis von der Frau oder dem Mädchen.
Genau, und das ist meine Frage ist, ob ihr eine Wahrnehmung habt, dass sich da was geändert hat, dass die jungen Frauen selbstbewusster sind oder früher Nein sagen. Oder ist das in so kleinen Nuancen, dass es fast nicht wahrnehmbar ist?
Also oft, glaube ich, ist es auch schwer zu erkennen, ne? Also was ist jetzt noch okay und was geht jetzt schon Richtung Übergriff und oft dann auch in so eine, ich sag jetzt einfach mal, in so eine Schockhaltung reinkommen, wenn es dann schon ist, dann gar nicht mehr Nein sagen zu können, was eine ganz normale Reaktion von unserem Organismus ist. Und dann dieses Jahr, und dann habe ich nicht Nein gesagt, ich habe mich nicht gewehrt. Das ist auch oft ganz ein Thema, aber was einfach nur ein Schutzmechanismus von unserem Körper ist, eben dann nicht mehr reagieren zu können. Und dass sie davor selbstbewusster sind, wahrscheinlich die Fälle, wo die selbst, nicht, dass die anderen nicht selbstbewusst sind, aber die kommen bei uns dann so nicht an in der Beratung, ja.
Im Zuge von MeToo wurde ja auch das Flirten in Frage gestellt, wo ja wahrscheinlich ja auch so zweideutige Signale verschickt werden. Und die Katrin Deneuve, meine ich, hat sinngemäß gesagt, jede Frau hat das Recht auf einen misslungenen Flirtversuch. Also so, dass Männer nicht aufhören sollen, flirten zu dürfen. Teilen Sie das? Also mit dem Hintergrund, dass da natürlich auch mal was passiert, was eben so zweideutig ist, wo aber eigentlich gar keine böse Absicht hintersteckt, aber wo ein potenzielles Nein folgen kann. Also
ich versuche das gerade noch, glaube ich, richtig zu verstehen.
Also für mich, also wenn ich heute 20 wäre und mit einer Dame flirten möchte, wäre ich wahrscheinlich wahnsinnig verunsichert. Was darf ich noch, was darf ich nicht? Und immer mit der Sorge, dass die andere Person, also dass die Dame dann das schon als übergriffig wahrnimmt und ich dann nicht mehr der bin, der ich wäre, wenn ich diese ganzen Gedanken machen würde. Und das meine ich, darf ich da auch mal einen raushauen, der jetzt gar nicht, was gar nicht bösartig ist, aber was eben zweideutig ist.
Mhm. Und ich glaube, eben irgendwann auch mal was raushauen, vielleicht, dass man das auch nicht gleich am Anfang macht und sich somit ja auch, also Signale lernt auch wahrzunehmen, ne? Also schaut mich die Person noch an, lächelt die mich noch an, könnte es ihr auch gerade noch gefallen und auch, wenn man sich unsicher ist, dass man dann auch, hey, passt das so gerade noch? Auch einfach mal diese Frage reinstellen. Das mag erstmal ein bisschen künstlich wirken, aber sich somit auch das Einverständnis holen und hey, sind wir da gerade auf einer Ebene oder ist dir gerade irgendwas unangenehm, dann lass mal das oder dann gehen wir woanders hin oder also miteinander auch da in Kontakt kommen.
Auf einer Metaebene dann im Flirten. Also Flirten kriegt eine neue Qualität. Flirten, die Gesprächspartnerin nicken mit dem Kopf.
Genau, und Flirten ja trotzdem auch als was ganz was Schönes zu sehen. Und dass da, und da ist ja immer, da knistert's und dann ist mal. Und jetzt weiß ich nicht, da ist immer Unsicherheit ja auch irgendwo mit dabei und das auch zu genießen und trotzdem auch zu schauen, ist das für mich in Ordnung und ist es für mein Gegenüber in Ordnung?
Da muss man aber viel üben.
Ja, man hat ja viel Zeit.
Ganz viel Konjunktiv. Stellen Sie sich vor, Sie wachen morgens auf, an einem Schuljahresbeginn und Sie werden für nicht eine einzige Fortbildung angefragt. Wie geht's Ihnen?
Fortbildung oder Workshop?
Also Workshop. Aha.
Ich glaube, ich würde einfach mal in mich gehen und mich fragen, warum das so ist, woran das so liegt, ja.
Mein Gedanke war, es ist so positiv, die Welt hat sich so positiv verändert.
Ah, okay. Also es braucht keine Workshops mehr und es braucht keine Fortbildungen mehr zum Thema sexualisierte Gewalt und sexueller Missbrauch. Ja, ich würde das Leben feiern, ich fände es toll. Ich müsste mir zwar eine neue Arbeit suchen, klar, Aber es gibt ja noch andere Bereiche in der sozialen Arbeit, wo Not an der Frau ist, würde ich mal sagen. Aber ich fände es toll, wenn wir, und das ist tatsächlich auch ja unser Ziel, wir haben immer mal wieder sprechen wir irgendwie teamintern über unser Leitziel, über Leitgedanken unserer Arbeit. Und ein Ziel ist es, sexualisierte und häusliche Gewalt abzuschaffen. Ja? Ein Ziel, das wir eigentlich nicht erreichen können. Das ist uns logisch und klar, aber das wäre halt so das Optimum.
Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort und eine entsprechende Überleitung zu dem Gespräch, was wir demnächst führen werden. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview und freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank.
Danke, dass wir dabei sein durften.
Dankeschön.
Sehr gerne. Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 79 mit Marina Weigang und Juliane Stöckel vom Frauen- und Mädchennotruf Rosenheim. Aufgenommen am 21.11.2023. Vielen Dank fürs Zuhören.